Interviewhelden, der Podcast für Fragensteller und Antwortgeber mit Markus Tirok.
Und das bin ich. In der vergangenen Woche habe ich ja mit Achim Meisenbacher, ein Podcast-Kollege von mir, über seinen Podcast Bauimpulse gesprochen. Achim hat sich super spitz mit seinem Podcast-Thema aufgestellt. Sein Podcast ist quasi ein Produkt vor dem Produkt, denn Achim ist der Gründer von Memomeister. Und Memomeister, das ist eine Software für Baudokumentation, also super speziell, die sich auf die Handwerks- und Baubranche spezialisiert hat. Ich habe damit quasi überhaupt gar nichts zu tun. Und auch wenn dich das Thema vielleicht gar nicht interessiert, höre dir trotzdem gerne mal die Episode an. Denn eigentlich geht es eher um das Thema Nischenpodcast und gar nicht so sehr um die eigentliche Baudokumentation. Und was für ein Potenzial in so spitzen Themen eigentlich steckt. Und auch heute begrüße ich einen Podcast-Host, auf den ich mich wirklich sehr freue, der ein super spitzes Thema hat, aber er hat gar nichts zu verkaufen. Björn Steffen arbeitet nämlich für die Hamburger Schulbehörde und dort ist er Referent für Schulverpflegung in Ganztagsschulen. Sein Podcast heißt Gutes im Ganztag, gemeinsam Schule machen. Und genau darum geht es. Wir sprechen heute über kreischende Kinder, über Randale auf Schultoiletten, einem Rechtsanspruch, der jetzt bundesweit umgesetzt wird und über 50 Folgen seines Podcasts. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Gespräch. Lieber Björn, jetzt ist es 12.17 Uhr. Was wäre denn in den Hamburger Schulküchen um diese Uhrzeit los? Würden wir nicht gerade in den Ferien sein?
Hochbetrieb, ja. Also das ist 12.17 Uhr ist eine Zeit, in der ich ja immer auch selber Hunger habe. Viele Schülerinnen und Schüler oft auch noch im Unterricht sind. Und das würde aber bedeuten, dass in den Küchen, da ist auch jetzt übrigens in den Ferien, wir haben ja sehr viel Fernbetreuung auch an sehr vielen Schulen. Aber es ist auf jeden Fall Highlife. Ja. Ja.
Verrat mir mal, gibt es denn richtig gutes Essen an Hamburger Schulen?
Auf jeden Fall. Und das ahnen ja viele nicht, wie hoch die Qualität mittlerweile an einzelnen Standorten ist. Das ist ja immer ein Zusammenspiel. Also man braucht einerseits ein fähiges Catering-Unternehmen, das auch also bereit und in der Lage ist, gut abzuliefern. Und zwar an, weiß nicht, 200 Tagen plus im Jahr. Plus brauchst du eine Schule, die die entsprechenden Rahmenbedingungen bereitstellt, dass dieser Caterer auch also das, was er leisten kann, zeigen kann und die Schülerinnen und Schüler das jeden Tag genießen können. Diese Konstellation ist, ich sage immer so, ist immer so ein bisschen so ein Kunstwerk, ja, ein gemeinsames Kunstwerk, das sehr viel mit Kooperation und gutem Willen zu tun hat. Aber das gibt es absolut in Hamburg und wir haben eine satte Menge an guten Essen jeden Tag in Hamburg.
Wir merken schon, du bist voll im Thema drin. Isst du dann auch manchmal selber in so einer Schulküche, einfach so, um es auszuprobieren und ein Gefühl dafür zu entwickeln?
Immer, wenn ich in der Schule bin, esse ich da. Und ich lasse mich auch durch nichts irgendwie abhalten davon. Ich greife da immer zu, weil ich will es halt auch merken. Mhm. Ne? Und ich setze mich dann natürlich auch in den Speiseraum und rede mit den Kindern, sofern sie da sind und bereit sind, mit mir zu sprechen und so. Also das, klar.
So, jetzt bewegen wir uns mal ein bisschen weg von deinem Essen und dem eigentlichen Kernbereich deiner Arbeit als Referent und gehen mal zu deinem Podcast. Da gibt es ja eine wunderbare Entstehungsgeschichte. Und um diese besser zu verstehen, müssen wir uns ein bisschen die Umstände einmal anschauen. Also du arbeitest für die Hamburger Schulbehörde. Für alle, die sich in Hamburg nicht so auskennen, das ist wie das Kultusministerium in einem anderen Bundesland, oder? Kann man das so sagen?
Ja, genau. Das ist bei uns in Hamburg ist der Schulträger gleichzeitig das Bundesland. Das gibt es in, ja, also das ist die Konstruktion. Wir sind das Ministerium und gleichzeitig der Schulträger.
So, und du bist Referent für Schulverpflegung im Ganztagsreferat. Also euer Job ist es, Ganztagsschulen bestmöglich zum Laufen zu bringen. Und dazu muss man wissen, dass das in Hamburg schon lange gemacht wird, und zwar seit 2012. Also mittlerweile sind es 14 Jahre. Aber der Rechtsanspruch für Ganztagsschulen bundesweit erst in diesem Jahr umgesetzt wird. Das heißt, Hamburg ist hier derzeit weit voraus. Über wie viele Mittagessen sprechen wir denn zum Beispiel, wenn wir uns über dein Thema unterhalten, jeden Tag? Weil ich finde es so krass, das muss man sich mal vor Augen führen.
Ja, die Menge ist wirklich, also wir sind selber immer davon ganz beeindruckt, wenn wir uns das mal wieder vor Augen führen, genau. Also wir haben halt, wir gehen jetzt aus von 19 Millionen Mittagessen im Jahr und das sind 19 Millionen Mittagessen im Jahr und das sind halt locker über 100.000 jeden Tag. Die Tage sind natürlich unterschiedlich nachgefragt. Also am Freitag wird es halt einfach weniger, weil am Freitag auch weniger Kinder und Jugendliche am Ganztag, am Nachmittag teilnehmen. Aber im Prinzip ist das halt so die Menge, die man sich mal so vorstellen darf.
Ich finde es total wichtig, dass man da eine Größenordnung hat, um irgendwie die Bedeutung und die Relevanz dieses Themas auch einfach zu überblicken. Also was das für eine große, große Geschichte ist. Du hast ja damals, wenn ich das richtig zusammenkriege, mit Videos angefangen, die du über eure Arbeit gemacht hast. Habt ihr das für YouTube gemacht oder für was waren diese Videos?
Also wir haben immer die gleichen Fragen gestellt bekommen oder haben immer Schulen gesehen, die ähnliche Fragestellungen hatten und hatten aus unserer Perspektive Antworten, die wir einfach gerne einmal illustrieren wollten. Und es war einfach auch, und wie jetzt auch der Podcast auch etwas ist, wo es einfach auch um Effizienz geht, weil wir hatten das Thema Free Flow, das war unser erster Film, also ein Selbstbedienungssystem in der Essensausgabe. Und das ist ein bisschen ein spezielles Thema, aber mit einer großen Wirkung, ja. Und wir haben diese große Wirkung an vielen Schulen gesehen und gesagt, also das ist so cool, wir werden müde, es immer wieder zu beschreiben. Und wir haben zwar Fotos, aber lass uns einfach mal einen Film machen. Und dann sind wir in eine Schule gegangen oder in zwei Schulen, haben 9 Minuten Film gemacht, mit einem, damals war das noch ein Schüler, Levin Grams, und haben die auf YouTube hochgeladen. Und haben dann darauf verwiesen, wann immer wir erklären wollten, welches aus unserer Sicht das beste Ausgabesystem ist.
Von welchem Jahr reden wir jetzt gerade, Björn, ungefähr?
Oh, das ist so 4, 5 Jahre her, würde ich mal. Na, 3, 4 Jahre her, ja.
Eigentlich ja für eine Behörde wahrscheinlich schon ungewöhnlich, überhaupt auf YouTube irgendwie mit so einem Thema, mit so einem Spitzenthema auch präsent zu sein, oder?
Ja, das gibt schon Beiträge auf YouTube, auf dem Abo, auf dem Kanal der Schulbehörde. Ja, das war ein bisschen special, aber war halt sehr erfolgreich. Und es war, ja, wir denken uns halt auch gute Sachen aus, die auch funktionieren. Das ist ja auch unser Anspruch. Wir machen Struktur- und Prozessentwicklung. Das ist ja der Untertitel unseres Referats. Und wenn du was entwickeln willst, musst du natürlich auch über Formate nachdenken, die funktionieren.
So, und irgendwann habt ihr dann über das nächste Format nachgedacht wahrscheinlich. Also ihr habt gemerkt, das Video hat irgendwie ganz gut funktioniert und dann gab es die Überlegung, machen wir jetzt damit weiter oder machen wir was anderes. Wie ist es denn nun zum Podcast gekommen, der ja noch spezieller ist für eine Behörde?
Allerdings, wir haben noch 2 weitere Filme gemacht und dann war die Frage, ob wir jetzt den 4. Film machen und die Story ist wirklich schön, weil ich erzähle das meiner Frau und sage, ich darf jetzt wieder einen Film machen, mal sehen, worüber. Und sie sagt zu mir, wieso Film, wer soll ich das denn angucken? Ne? Und ich sage, ja, wieso, die Filme laufen gut, guckt ja die Zahlen an auf YouTube. Und sie sagt, ja, Film ist komisch, mach doch einen Podcast, das ist cool. Da kann man nämlich gleichzeitig irgendwie Wäsche aufhängen oder zur Arbeit fahren oder. Ja, also wer setzt sich denn hin und guckt einen Film, meinst du? Ja, also ich zum Beispiel. Und also ich hatte das überhaupt nicht drauf, weil ich selber auch gar keinen Podcast gehört hatte, gar nicht. Mhm. So. Also, und für sie war das aber irgendwie das Naheliegende und dann brauchte ich ein paar Tage und fand die Idee dann aber immer besser und habe die in mein Referat reingetragen. Ja.
Und mit was für Reaktionen hast du da gerechnet und welche hast du bekommen? Die haben vielleicht so ähnlich reagiert wie du?
Genau. Ich habe mit den Reaktionen gerechnet und habe die auch bekommen, dass es da erstmal eine gewisse Skepsis gab oder generelles Interesse an guten Formaten des Wissenstransfers aber es war tatsächlich so, dass wir mussten da alle gemeinsam noch mal ein bisschen drüber reflektieren, wozu das genau dienen könnte, so ein neues Format, und halt auch abschätzen, ob Aufwand und Ertrag sich gut die Waage halten, weil das müssen wir natürlich auch, wir können ja nicht irgendwas starten, von dem wir glauben, dass es überhaupt nicht funktioniert, und haben dann uns Unterstützung geholt, externe Unterstützung, sehr konkret, und haben dann so ein kleines Konzept gemacht und dann sind wir halt rein. Aber es war wirklich, die Geschichte ist wirklich, meine Frau sagt, mach das, ich sag nein und dann klappt es irgendwie. Und wir sind jetzt 2 Jahre später und es ist halt eine tolle Geschichte. Ne?
2 Jahre später, 50 Folgen gemacht, also durchgehalten, durchgezogen, das ist ganz großartig. Wenn ich dich richtig verstanden habe, ging es tatsächlich um Wissenstransfer und gar nicht so sehr um PR oder öffentlichkeitswirksame Kommunikation. Stimmt es, wenn ich das so zusammenfasse? Oder geht es um beides?
Also der Anfang war Wissenstransfer. Wir haben wirklich gedacht, okay, wir haben Einzelschulberatung oder Beratung von einzelnen Standorten. Und die Frage war, wie kriegen wir das hin, dass wir nicht immer das Gleiche erzählen müssen im Einzelfall. Und wir haben nicht so sehr an die Formate mehr geglaubt, mit denen man ein größeres Publikum erreicht. Also die kann man machen. Also man kann eine Tagung machen, man kann Workshops, Artikel schreiben, kann man so. Man kann ein Buch schreiben, aber es braucht ein bisschen Tempo auch. Und dann war der Wissenstransfer wirklich also eine Effizienzfrage. Also wir haben eine gute Botschaft, wir wissen mehr, also in bestimmten Feldern, weil wir halt ein Überblickswissen haben. Und wir wollen nicht einfach auf zufällige Vernetzung der Schulen warten und hatten die Aufgabe zu gucken, okay, wie kriegen wir dieses Wissen übertragen? Also das war tatsächlich der Anfang und später stellte sich raus, dass es noch weitere Nutzen hat, die sehr, sehr viel stärker sind als ein reiner Effizienzgewinn. Und da kommt halt das Medium Podcast nach vorne, was so ganz besondere Qualitäten hat, über die Effizienz des Wissenstransfers hinaus. Nämlich, das habe ich ja übrigens auch in deiner Masterclass, kann man ja mal sagen, wirklich, also in deiner Masterclass mitgenommen. Das Besondere am Podcast, das Thema Vertrauen, ja, dass es geeignet ist, finde ich, fühlt sich für mich so an, wie kaum ein anderes Medium Vertrauen zu transportieren oder zu erzeugen. Und der zweite, und das brauchen wir, also wir brauchen Vertrauen immer mehr Vertrauen in Schule und Ganztag und so. Und auch das zweite Thema nochmal ist das der Möglichkeit der quasi viralen Verbreitung. Ja.
Also so richtig wie Wahl braucht ihr es ja gar nicht, weil ihr ja eine relativ spitze Zielgruppe habt. Wer ist denn Zielgruppe, erklärte Zielgruppe bei euch? Beziehungsweise ich vermute mal, dass sich das auch verändert hat, oder?
Ja, hat sich ein bisschen verändert. Also im Grunde, wir brauchen es schon ein bisschen viral. Viral nicht im Sinne von einer explosionsartigen Ausbreitung oder so, sondern viral im Sinne von Menschen, die das hören, geben es gezielt weiter an andere Menschen, von denen sie glauben, dass dieser besondere Content für sie auch interessant sein könnte.
Schön gesagt.
Ja. Und das meine ich mit viral. Also kein Explosionsvirus, sondern ein entspannter Virus, der sozusagen von einem zum anderen weitergegeben wird. Also dieser Content. Und der Content ist der Ermutigung. Ja. Und der guten Beispiele. So, und das ist das, letztlich ist das Produkt, was wir verkaufen. Wir verkaufen Mut, Dinge anders zu machen, stärker an Kindern und Jugendlichen orientiert zu gestalten.
So, jetzt müssen wir mal über Inhalt reden, Björn. Ist es so, dass ihr Konzepte habt, die ihr in diesem Podcast vorstellt und sagt so, liebe Schulen in Hamburg, wir als Schulbehörde diktieren euch jetzt in die Fete, was ihr machen sollt und wir stellen euch das jetzt hier vor. Ist das das Konzept oder geht es hier um Best Cases an Schulen zu finden und die eigentlich publik zu machen?
Im Gerald Hüterschen Sinne einladen, ermutigen, inspirieren. Also wir haben ja selbstverantwortete Schulen, die lassen sich nichts diktieren und das ist auch gut so. Also die Qualität von Schule entsteht aus unserer Ansicht aus der Mitte heraus. Mhm. Also das muss jeden Tag gelebt werden und das wird dann jeden Tag gelebt, wenn man auch davon überzeugt ist, dass das Richtige ist. Was wir aber schon haben, ist, dass wir natürlich Vorstellungen und Vorschläge haben dafür, wie man es gut machen kann und auch Antworten auf bestimmte konkrete Aufgabenstellungen kennen, wie zum Beispiel eine unserer meistgehörten Folgen, neben denen, die sowieso gut laufen, weil sie die ersten sind oder weil besondere Personen zu Gast waren, ist das Thema Schulessen, geht das auch leise? Ja, und das ist ja so, dass wir an vielen Speiseräumen oder in vielen Schulmensen das Problem haben mit Lautstärke und sowohl Kinder, also Kinder merken das nicht so, die sind, also die sagen das nicht so, aber der, so die, die es auf jeden Fall merken, sind ja die, das Begleitpersonal, also das pädagogische Personal, das Begleitung macht, also beim Essen begleitet oder auch Mitarbeitende des Caterers. So, und das wird als Belastung wahrgenommen, wie dies ja auch absolut ist, ist ja Stress. Und was wir haben eine Erfahrung gemacht in der Einzelberatung und auch über Kooperation mit Ökotrophologie und Vernetztheit mit Caterern, haben wir die Erfahrung gemacht, dass Speiseräume, in denen die Kinder möglichst viel selbst entscheiden können und große Freiheiten haben, bezüglich der Auswahl des Essens, wo sie sitzen, mit wem sie sitzen, wie das Mobiliar ist, auf dem sie sitzen oder ob sie stehen. Also, dass das Faktoren sind, die dazu führen, dass Kinder zufriedener sind. Also mir geht es übrigens auch so, dass ich möglichst in der Pause möglichst viel selbst entscheiden möchte. Und die Erkenntnis ist, je mehr man die Kinder selbst entscheiden lässt, oh Wunder, umso ruhiger wird es.
Das ist wirklich krass. Also ich finde, ich bin kinderlos, von daher kenne ich mich mit dem Thema gar nicht aus Schule. Aber also alleine der Ansatz, warum ist es hier eigentlich so laut und wie können wir das verändern? Das finde ich schon irgendwie cool. Und dann die Erkenntnis, geben wir den Kindern mehr Freiheiten, erledigt sich das Problem nicht von alleine, aber wird es geringer, finde ich natürlich auch cool. Und das ist so ein Punkt gewesen, wo du sagtest, Wissenstransfer, das wollen wir weitergeben. Ne? Das sollen alle erfahren.
Es ist nicht einfach so, sondern man muss es pädagogisch begleiten. Man kann nicht einfach so ein System umstellen auf Freiheit, was vorher sehr geordnet war. Und das sind immer Prozesse, wo Konzepte, Organisationen umgestellt werden müssen. Bis hin zu, ich lasse die Kinder nicht mehr in großen Gruppen zum Essen gehen oder ich teile die ganze Schule nicht mehr in Schichten ein, die hintereinander laufen, sondern ich gebe im Grunde sehr viel mehr Freiraum. Und das muss man natürlich ein bisschen aufbauen, weil sonst große Irritation ist und dann der gewünschte Effekt nicht passiert. Deswegen ist das für uns auch ein pädagogisches Thema und eins der Gastronomie, übrigens kulinarpädagogisches Thema, kann man sagen. So, und diese ganze Story, die kann man aber im Grunde in 20 Minuten ja erzählen. Ne? Mhm. Und was ich oft gemacht habe, wenn Schulen sich bei mir gemeldet haben, gesagt haben, oh, der Ganztag, also ist alles okay, aber die Mittagspause ist richtig schlimm, ja, das ist immer so laut, da will keiner arbeiten, können wir bitte Akustikpaneele haben? Ich habe da schon ein Angebot geholt aus dem Internet, so Platten, kostet 20.000, wollen wir das machen und so. Und dann sage ich jetzt, erkläre ich denen nicht wieder von Anfang an die ganze Geschichte, sondern sage, hört euch Folge 4 an und dann können wir weiterreden.
Das ist cool.
Und das ist halt der Punkt. Und dann wird halt Folge 4, deswegen ist, glaube ich, auch Folge 4 sehr viel gehört und findet übrigens auch bundesweit Resonanz. Also dieses ganze Thema kriegen wir auch damit, weil wir haben diesen Vorsprung vor dem Bund.
Das ist das, was ich vorhin erklärt habe, dass es in Hamburg eben schon so lange eine ganz hohe Ganztagsab, wie sagt man, Durchdringung hat oder wie auch immer. Und in Deutschland, die im Grunde jetzt erst damit anfangen mit der ersten Klasse Grundschule. Von daher seid ihr dann natürlich irre weit vorne, ne?
Also im Rechtsanspruch geht. Der Rechtsanspruch beginnt jetzt im Jahrgang 1.
Genau.
Ich habe letzte Woche gelesen, da hat das Institut der Deutschen Wirtschaft dazu eine Untersuchung gemacht. Es fehlen jetzt in den nächsten 4 Jahren in Deutschland 150.000 Ganztagsplätze. Ich hatte gedacht, es sind mehr, aber die sind jetzt noch einzurichten. Also insofern, der Rest des Landes fängt jetzt nicht gerade erst an mit Ganztag, aber wir haben einen deutlichen Vorsprung. Und den wollen wir, das Wissen wollen wir auch gerne teilen. Wir verlieren Zeit und geben Geld unnütz aus, wenn wir die Erfahrung, die Hamburg gemacht hat, jetzt nicht im Bund nutzen. Also davon sind wir eigentlich ziemlich überzeugt, jetzt ohne, dass das größenwahnsinnig klingen soll. Aber wir haben halt 10 Jahre, 12 Jahre wirklich Vorsprung im flächendeckenden Ganztag. Und dafür ist der Podcast auch da, dazu einzuladen, sich anzugucken, wie Hamburg das gemacht hat und da sich das rauszuholen, von dem man glaubt, dass man das selber nutzen kann.
Was ich richtig stark finde, ich habe mir so ein paar Folgen mal angeschaut und angehört, was ich richtig stark finde, dass ihr halt auch wirklich so schwierige Themen angeht in dem Podcast. Also ihr macht da nicht die Augen zu. Ich habe eine Folge gehört, da ging es um Schultoiletten. Und was für ein übles Thema das sein kann. Und ich meine, wir erinnern uns wahrscheinlich selber alle in unsere Schultoiletten. Das war noch nie ein Ort, es war noch nie ein Wellness-Oase oder so. Das ist auch nicht der Anspruch. Aber auch solche Themen besprecht ihr in dem Podcast, ne?
Ja, müssen wir, sonst werden wir auch nicht ernst genommen. Und dass wir haben auch den Anspruch, wirklich ausgehend von Bedürfnissen und Rechten von Kindern und Jugendlichen alles dafür zu tun, dass der Ganztag, der jetzt kommt, der notwendig ist, den die Familien brauchen, so gestaltet ist, dass die Kinder da wirklich also eine gute Zeit haben können. Und da ist das Thema Schultoiletten zentral, glaube ich mittlerweile. Und deswegen holen wir das rein. Und das Tolle ist ja, es gibt zu jedem Thema ja auch Expertise. Und wir haben, das ist ja das Tolle auch an diesem Format. Ich habe dann mit Thilo Panzerbieter und Svenja Ksoll von der German Toilet Organization gesprochen. Und die können da ja wirklich substanziell was beitragen auch. Und deren Botschaft kann man gar nicht deutlich genug verbreiten, finde ich. So, und die haben eine Studie gemacht und daraus Empfehlungen abgeleitet. Und ich finde, dass diese Empfehlungen sehr, sehr gut sind. Und gebe die deswegen gerne auch weiter.
Und das ist wirklich eine Folge. Ich meine, wie gesagt, ich habe keine Kinder. Ich habe mit dem Thema Schule nichts zu tun. Aber es war auch eine Folge, die ich wirklich interessant fand, weil genau diese Organisation, von der du gesprochen hast, ihr habt ja im Grunde über Menschenrechte gesprochen. Ihr habt über ganz grundlegende Dinge gesprochen. Und es war super spannend. Also auch das ist eine Folge, die kann ich nur empfehlen, da mal reinzuhören. Mit welcher Frequenz produziert und sendet ihr, Björn?
14-tägig und
das ist für eine Behörde amtlich.
Ja, das und das ist auch ein bisschen ein Kunstwerk und weil das es muss sehr parallel laufen, auch zum Alltagsgeschäft, zu dem Betrieb, der sonst so läuft. Und es ist aber gelungen und ich glaube auch, dass es weiter gelingen wird, weil uns die Themen nicht ausgehen, die Gäste, also ich habe eine riesen Tabelle, wo wirklich zig Personen und draufstehen mit Themen jeweils verbunden, mit denen ich sprechen will, was wir dann auch im Referat, im Sachgebiet abstimmen. Welches Thema könnte jetzt dran sein? Was wird jetzt nachgefragt? Was hilft uns jetzt weiter? Und 14-tägig klappt. Ist aber Aufwand, ja.
Ja, also muss man auch verstehen, du bist sozusagen nicht hauptberuflich Host dort, sondern du bist eben Referent und hast eigentlich ein ganz anderes Thema, oder nicht ein ganz anderes Thema, ein Thema, was dazugehört, aber es ist eben ein sehr großes Thema und jeder, der einen Podcast macht, weiß, wie viel Arbeit das ist. Wie sind denn so die Reaktionen innerhalb der Kollegen, der Behörde, des Referats? Was kommt da?
Durchweg positiv, wertschätzend, und ja, unterstützend.
Und das war das größte Gehassel für dich, wenn du zurückdenkst an diese 50 Folgen? Da muss man wahrscheinlich an die ersten, also vermute ich mal, in die ersten Folgen denken. Ist das Technik gewesen oder das Sprechen vor dem Mikro?
Fragetechnik. Also das war wirklich, ich habe vorhin noch mal extra, weil ich mich ein bisschen darauf vorbereitet habe, geguckt habe, was waren eigentlich die besonderen Folgen, an die ich mich nochmal besonders erinnere. Und ich habe dann nochmal die ersten zwei so den Einstieg gehört. Und da war ich noch, wie das so ist, ne? da war ich noch sehr am Skript und habe im Grunde die Fragen so ein bisschen vorgelesen und es war so ein bisschen statisch. Und so ähnlich wie das war in meinen ersten Unterrichtsstunden oder in den ersten, das kennt man immer, wenn man was Neues anfängt, ist es erst so ein bisschen. Das war hasselig. Aber wirklich im Grunde als einziges und die Technik ist für alles in den Griff zu kriegen. Wir haben auch tolle Unterstützung gehabt. Und ich habe also in der Behörde, im Referat, auch von außen, Sounds and Pots Hamburg, Regine Marxen und Stefan Enrichkeit, die haben also das schon richtig gut supportet, auch sehr konkret, so dass ich immer welche hatte, mit denen ich sprechen konnte. Und insofern gab es keine Probleme, außer meinen eigenen Prozess. Also ich wusste, da sind jetzt Skills, die ich noch nicht habe. So.
Aber das ist ja, da müssen wir wirklich alle durch. Alle sind wir da durchgegangen. Alle, die wir einen Podcast gemacht haben, sind wir da durchgegangen. Und wenn wir uns den Spaß machen, die ersten Folgen anzuhören, dann werden wir wahrscheinlich alle ein bisschen rot und denken so, wie konnte das passieren? Das gehört ja dazu. Wie sieht denn das technische Setting aus? Weil ich kann mir vorstellen, dass die GesprächspartnerInnen, mit denen du zu tun hast, das sind ja keine PodcasterInnen. Also die haben kein Podcast-Studio oder sowas, sondern da werdet ihr euch wahrscheinlich technisch irgendwie anders helfen. Wie macht ihr das?
Wir haben angefangen damit, dass wir Aufnahmen nur bei uns im Büro gemacht hatten und da kam Stefan und hat das alles aufgebaut, die ganze Technik, jeder hat den Kopfhörer auf und dann ging's los. Das war also sehr direkt, war natürlich mit einem gewissen Aufwand verbunden und dann kamen wir auf die Idee, oder das war als Option sichtbar. Man kann es auch remote machen und jetzt sind die meisten Podcasts so, die ich aufnehme, so dass wir es remote aufnehmen, jeder bei sich in seinem Büro oder zu Hause oder wo auch immer ist und mit seinem oder ihrem Handy, und das ist vielleicht eine schlechte Nachricht für alle Mikrofonproduzenten, ich weiß es nicht, aber das Verrückte ist, es reicht das Diktiergerät im Smartphone und damit kriegt man eine Qualität hin, dann zieht man das nochmal durch die KI, wie man so sagt, und dann hat man da eine Qualität, die okay ist. Und die Tonspuren werden parallel aufgenommen und dann werden die aufeinandergelegt mit dem Programm und dann war's das. Ne? Und das
also ist wirklich schon super hands-on, ne? Super
total,
hands-on.
Total.
Aber ja, auch stelle ich mir eine gute Idee vor, weil ich kann mir vorstellen, dass eben das auch nicht so abschreckend ist. Als wenn man jetzt sagt, so ja, wir schicken jetzt ein Mikrofon rüber und dann müssen sie hier und da und so weiter. Mit dem Handy hat jeder schon mal gearbeitet, das einfach hinzulegen und das mit aufzuzeigen. Du hattest, glaube ich, sogar die Senatorin schon ein oder zweimal zu Gast, oder?
Genau, die Senatorin war einmal zu Gast. Das war natürlich ein Highlight. Das haben wir auch nicht remote gemacht, sondern dann bin ich in die Behörde natürlich oben gefahren. Und das war toll, weil das legitimiert oder adelt nochmal auch dieses besondere Format im Hause natürlich, weil diese Folge steht da und wird auch gern gehört. Und ich finde, da kommen auch interessante und substanzielle Aussagen zum Ganztag.
Also alle, die nicht in einem Stadtstaat leben, das ist Landesministerin, die sozusagen dann zu Gast ist. Das ist sozusagen ja eine der höchsten Vertreterinnen, die man eben im Land dann sprechen kann. Und das ist natürlich eine super Ehrung. Wie wichtig ist das Thema Gesprächsführung für dich? Also nicht nur inhaltlich, sondern tatsächlich deine Gäste eben auch gut und sicher durch so ein Gespräch, Interview, wie auch immer, zu geleiten.
Absolut zentral. Das ist das Thema überhaupt für mich, weil es ja immer eine große Verantwortung ist für den Gast, die man übernimmt, und auch für sich selbst und für das Produkt, was am Ende rauskommt. Also ich spüre das sehr und die Aufgabe und für die zuhören. Ja, also und dieses Dreieck im Blick zu haben oder sagen wir mal, ja, sich selbst mit seinen Fragen, die Fragen so zu formulieren, und das sind ja Mikrosekundenentscheidungen. Wir wissen ja, wie Kommunikation funktioniert. Das ist eine riskante, wissen wir von Luhmann, Theorie sozialer Systeme, es ist eine riskante Veranstaltung, eine Kommunikation, weil man möchte verstanden werden, man muss verstehen, es geht alles sehr, sehr schnell und dann wird es aufgezeichnet. Und man hat ein Thema. Ja, und man hat noch jemanden, den man sich vorstellt, der zuhört. Und das ist für mich eine tolle Aufgabe, darin mich weiterzuentwickeln. Und ich bin ja auch, also Interviewhelden, wirklich ohne Quatsch, ist eigentlich der von mir meistgehörte Podcast. Und ich bin da wirklich tief eingestiegen, weil das, was du da transportierst, etwas ist, was ich auch für, also journalistisch und aber auch im Hinblick auf Weiterentwicklung dieses Mediums sehr, sehr wichtig finde. Und da geht es ja genau um das Thema. Wie führt man gute Interviews? Und da werde ich den Rest meines Lebens mich mit beschäftigen, glaube ich.
Das ist cool, das macht Spaß. Und ich bin froh, dass wir uns über die Interviewhelden quasi kennengelernt haben. Ja. Wenn ich dich richtig verstanden habe, war das tatsächlich so ein Einstieg für dich in diese Podcast-Szene, dass du damals diesen Podcast rausgesucht hast, oder?
Ja, der wurde mir empfohlen und darüber kam ich auf diese Idee, die natürlich für uns in der Behörde extrem wichtig ist. Es geht nicht darum zu erzählen, was wir alles tun, ja, oder Gäste erzählen zu lassen, was sie alles tun, sondern es geht darum, sich für jede Folge zu überlegen, Was haben die, die uns zuhören, davon, dass sie uns zuhören?
Ich bin ganz stolz auf dich, Björn. Ich krieg gerade Gänsehaut. Das sehe ich ganz genauso. Das ist so wahnsinnig wichtig. Und ich glaube, da liegt es dann auch, da wird man dann erfolgreich oder man wird eben nicht so erfolgreich.
Genau. Und dies ist so eine tolle Arbeit, sich das immer wieder klar zu machen. Also man hat einen Inhalt und passt, muss jedes Mal diesen Inhalt neu zu anpassen an das, was man da macht. Weil ich habe meine eigene Vorstellung von, keine Ahnung, Aufsichtspflicht oder Freeflow. Aber jetzt ist doch die Frage, was kann ich weitergeben in 25 Minuten an eine von mir vorgestellte Person, die sich das anhört?
Du hast dich wacker geschlagen durch 50 Folgen im Podcast, aber die wahre Herausforderung wartet, glaube ich, in diesem Jahr auf dich. Wenn ich das richtig verstanden habe, es gibt nämlich eine Jubiläumsfolge, die ich mir natürlich angehört habe. Und Björn, wenn ich das richtig verstanden habe, möchtest du demnächst häufiger auch mit Kindern sprechen, oder?
Ich habe schon angefangen, mit Kindern zu sprechen und ein paar, zwei Folgen sind, glaube ich, auch schon draußen, die wir auf der Schulbaumesse aufgenommen haben. Also es waren Jugendliche, aber so Schülerinnen und Schüler. Und ich habe jetzt auch meine ersten Versuche gemacht, mit Grundschulkindern zu sprechen und es ist gar nicht so einfach. Ja, genau. Und das ist also klar, genau, habe ich vor. Weiß noch nicht genau, wie das geht. Das muss aber auch irgendwie so ein Parallelprozess sein. Also ich muss gleichzeitig natürlich weiter mit Erwachsenen und Profis auch fachlich gute Gespräche führen können, will mich aber da in dieses Gebiet gute Interviews mit Kindern irgendwie vorarbeiten, weil wir wollen die hören. Ja, wir wollen die Super. Perspektive von Kindern und Jugendlichen stärker machen. Aber das ist jetzt gar nicht so trivial. Mhm. Ne? Also ich glaube, das ist eine Kunst. Und oder ja, eine Fähigkeit, die ich noch nicht so habe. Ja, obwohl ich Grundschullehrer bin, so von Haus aus eigentlich.
Aber ja, das ist nochmal was anderes. Ja, das ist nochmal so eine künstliche Situation, wenn dann auf einmal irgendwie so eine Aufnahmesituation dazu kommt. Das versteht ein Kind ja auch. Und das verändert doch einiges. Ich habe da auch schon, also wirklich nicht viele, aber einige Erfahrungen gemacht, wo ich auch echt immer sehr humorvolle Bauchlandungen gelandet bin, weil ich dachte, super Frage für ein Kind und das Kind dann für mich aus meiner Perspektive total unberechenbar geantwortet hat und eine Antwort gegeben hat, mit der ich nichts anfangen konnte. Ich erinnere mich, dass ich auch irgendwann mal eine Folge mit einem, ich glaube, Kinderbuchautor dazu gemacht habe, der fürs Fernsehen Kinderfolgen gemacht hat. Also super spannendes Thema und ich finde es großartig, dass ihr Kinder zu Wort kommen lasst und es muss dann ja auch kein ausführliches Gespräch oder Interview sein, das können ja auch so Ausschnitte sein, die man damit einbindet. Ne? Was nimmst denn du so aus so einer Folge mit? Nimmst du jeweils immer was mit raus? Erkenntnis, Erfahrung?
Das ist eigentlich auch die Qualität, die für mich daraus entsteht und das ist, glaube ich, auch was ich weitermachen möchte, dass ich jedes Mal in eine Folge reingehe mit dem Anspruch, dass ich in der Folge auch was Neues erfahre. Mhm. Ja. Also das kann keine Einbahnstraße sein. Also wenn ich jetzt sage, ich interviewe einen Gast im Hinblick auf das angenommene Interesse einer zuhörenden Person, kann das nicht, also es gehört immer dazu für mich, für ein gutes Gespräch, dass ich was Neues erfahre. Und ja, das wäre jetzt schön, wenn ich da irgendwie ein gutes Beispiel hätte.
Ich habe ein gutes Beispiel, weil du mir da vorher drüber berichtet hattest. Du hast vor kurzem eine Schule kennengelernt in Hamburg, wo, glaube ich, die Viertklässler die Zweitklässler unterrichten, oder?
Ja, genau.
Erzähl mal, was ist das?
Ja, die habe ich noch nicht einladen können, weil die so sehr, sehr wenig Zeit haben, die Leute in der Schule, weil die sich so hingebungsvoll mit 100% ihrer Arbeitskraft wirklich für ihren Standort und ihre Schule einsetzen. Ja, das ist eine Schule in Rahlstedt, die habe ich entdeckt oder wurde mir erzählt, dass da es so ist, dass die Ganztagskurse, die am Nachmittag stattfinden, in steigender Anzahl von Kindern angeboten werden. Also dass Viertklässler, Kinder aus der vierten Klasse, Kindern aus der zweiten Klasse oder ersten Klasse oder Vorschule, ja, Kursangebote machen. Und das ist so, da freue ich mich einfach, wenn ich das sehe und da fahre ich dann hin. Wir machen da jetzt auch, weil das so fantastisch ist, machen auch einen Film dort über diese Kurse. Mhm. Dieser Film wird von Kindern mitgestaltet, weil das natürlich die Idee der Schule ist. Und ich hoffe, dass wir das auch irgendwann noch in einem Podcast hören werden. Bin ich eigentlich sicher, dass das klappt. Und ja, da werde ich dann in der Folge wahrscheinlich noch tiefer einsteigen in das, wie das eigentlich gelingen konnte und was die Motivation der Leute ist, die das auf den Weg gebracht haben.
Du hast eben von Gestaltung gesprochen, oder da haben wir schon häufiger von gesprochen. Letzte Frage, um das so ein bisschen abzurunden. Gestaltet ihr eigentlich Schule mit eurem Podcast oder berichtet ihr über Schule? Wie würdest du das sehen?
Also die Gestaltung von Schule und Ganztag, müssen jeweils Schule und Ganztag zusammen machen. Also Jugendhilfeträger und Schule müssen das zusammen machen. Was wir machen, ist sicherlich über die Berichte, aber es ist auch unser Anspruch und ich hoffe auch, dass der immer mal wieder klappt, dass wir über das Berichten, Hervorheben von guten Beispielen dazu beitragen, dass auch Gestaltung im Hinblick auf das, was wir für richtig halten, stattfindet. Also insofern, wir machen beides, aber ich möchte da ganz wirklich, wirklich, wirklich ganz bescheiden sein und sagen, also finden so viele tolle Sachen in den Hamburger Schulstandorten statt, dass es ganz einfach ist. Man findet an jeder Schule auch was Tolles und dass es wirklich ganz einfach ist, dies herauszuheben und Personen zu finden, die bereit sind, darüber zu berichten. Und das ist, also das ist eine Fülle an Möglichkeiten, die wir haben und die Gestaltung ergibt sich nebenbei.
Was für eine schöne Haltung und was für schöne Geschichten in 50 Podcast-Episoden jetzt schon drin sind. Die nächsten 50, da arbeitet ihr dran. Björn, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Dankeschön.
Sehr gerne, Markus.
Es ist ja schon fast wie eine kleine Sendereihe, die ich hier mache, in der ich so Nischen-Podcast vorstelle. Das finde ich super spannend und das werde ich auch immer mal wieder machen in diesem Jahr. Denn ganz ehrlich, wenn ich selber solche Nischen-Podcasts entdecke, ich freue mich immer tierisch, weil ich einfach merke, was für ein Potenzial in solchen Podcasts steckt. Wir müssen gar nicht viral gehen. Wir müssen gar nicht die große Masse erreichen. Wenn wir eine Nische besetzen mit unserem Podcast, können wir einfach wahnsinnig viel Mehrwert liefern oder Vertrauen aufbauen oder was auch immer. Und deswegen ist es mir wichtig, genau über solche Podcasts eben auch zu berichten, weil es eben Beispiele und Vorbilder sein können für andere Nischen-Podcasts. Denn ich bin mir ziemlich sicher, es gibt noch so viele spezielle Themen, zu denen es eben noch keinen Podcast gibt, die man aber sehr gut im Podcast-Format erzählen könnte. Für SolopreneurInnen ist das ein tolles Thema, aber auch für Unternehmen, gerade so der Bereich des internen Podcasts, also der gar nicht ausgestrahlt wird, sondern der eher für die Belegschaft da ist. Da gibt es so viele coole Ideen und es ist eben eine so wirksame Kommunikationsform, dass ich mich wundere, dass nicht alle Unternehmen bereits einen internen Podcast zum Beispiel machen. Aber eben auch für Verwaltung, wie wir heute gesehen haben. Auch da kann es ein tolles und spannendes Thema sein. Und wenn du Unterstützung brauchst, um dein Podcast-Idee auszuarbeiten, um daraus ein tragfähiges Konzept zu machen, wenn du Unterstützung bei der Umsetzung brauchst oder einen Sparringspartner für ein Optimierungsaudit, wenn du bereits einen Podcast hast, ich bin für dich da. Melde dich einfach bei mir, dann telefonieren wir mal, reden genau über dein Vorhaben und deine Bedürfnisse und dann kann ich dir sagen, wie und ob ich dich unterstützen kann. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das in vielen Fällen kann und da würde ich mich sehr drüber freuen, weil ich liebe es, wie gesagt, mit Nischen-Podcasts zu arbeiten. So, das war's für heute. Nächste Woche erscheint mein Podcast Interviewhelden übrigens nicht am Freitag, das ist der 13. März. Das hat aber gar nichts mit dem Freitag, den 13. zu tun. Da habe ich übrigens noch nicht auch eine Folge gemacht. Ich glaube, es ist erst 4 Wochen her, da hatten wir schon einmal einen Freitag, den 13., der bei mir ziemlich teuer geendet ist. Ich weiß, dass mein Auto in die Werkstatt musste und ich mit den Ohren geschlackert habe, als ich die Rechnung gesehen habe. Aber eigentlich, ich bin nicht abergläubisch im Sinne von, dass ich glaube, am Freitag, den 13. passieren viele schlimme Dinge. Ganz bestimmt nicht. Aber an diesem Freitag, den 13., melde ich mich vielleicht mit einem kleinen Teaser, der dann auf die eigentliche Folge hinweist. Die gibt's einen Tag später. Ich musste also nicht lange warten. Am Samstag, den 14. März, und das hat natürlich einen Grund, denn mein Podcast Interviewhelden ist beim Podcast-Ton dabei. Der beginnt am Samstag, den 14. März. Mehr als 2500 Podcasts aus über 65 verschiedenen Ländern sind beim Podcast-Ton angemeldet und werden gemeinsam eine sehr außergewöhnliche Podcast-Woche gestalten. Mehr will ich da noch gar nicht zu verraten. Das mache ich dann in der nächsten Woche. Also ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Genieße es und wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. In diesem Sinne. Bis dahin.
Gute Fragen, gute Antworten. Interviewhelden.